Im Evangelium nach Matthäus. Sechstes Kapitel, 19. bis 24. Vers. Jesus sprach: Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln, wo Motte und Wurm sie zerstören und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Wurm zerstören und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Die Leuchte des Leibes ist das Auge. Wenn nun dein Auge klar ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge nicht taucht, so wird dein ganzer Leib düster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß ist dann die Finsternis? Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird sich an den einen halten und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Soweit die heiligen Worte. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen, meine andächtigen Christen. Wie versprochen fahren wir von heute ab in der Betrachtung der Bergpredigt fort. Matthäus hat in dem, was wir gerade hörten, einzeln umlaufende Worte des Herrn zusammengefasst. Es sind mehrere Spruchgruppen, die alle auch bei Lukas stehen. Nur stehen sie bei Lukas nicht in der Bergpredigt. Die zwei wichtigsten Stücke, die ersten Verse, die wir vom Schätzesammeln gehört haben, und das, was wir nächsten Sonntag hören werden, stehen aber auch bei Lukas zusammen, nur dort in umgekehrter Reihenfolge. Der leitende Gedanke dessen, was wir eben hörten, ist die Beziehung des religiösen Lebens zu den irdischen Dingen oder die Frage, wie muss sich Jesu neue Gerechtigkeit, von der wir nun sonntagelang gehört haben, im Alltag auswirken? Wie kommt der Jünger Jesu zu der inneren Freiheit den irdischen Dingen gegenüber? Man könnte sagen, der Spruch vom Schätzesammeln richtet sich an die Besitzenden, die Reichen, und der Spruch vom Sorgen an die Unbegüterten, die Armen. Und zunächst zur Erklärung: Motten kennen wir alle und wir eulanisieren heute mit den technischen Mitteln, die wir haben, den chemischen, unsere Pelze und unsere Stoffe. Wurmfraß, so muss man wörtlich übersetzen, ist das, was wir den Holzwurm nennen. Sie kennen das aus eigener Anschauung, dass ein Möbelstück, das Ihnen nach außen sehr intakt zu sein scheint, Sie fassen es an und es fallen die Teile zusammen, weil es von Würmern zerfressen ist. Und Diebstahl, hier heißt es eigentlich wörtlich, das Haus durchgraben. Wir müssen uns vorstellen, dass man die Lehmwände eines orientalischen Hauses nur durchzugraben braucht, um hineinzukommen. Wir können aber ebenso gut auch sagen, wie wir heute sagen, einbrechen. Dinge, die uns bekannt sind, Einbruch und Holzwurm und Motten. Jesus will damit sagen, dass all das, was geschaffen ist, veränderlich und ungesichert ist und schließlich dem Verfall und dem Tod überantwortet wird. Wenn man das zunächst hört in diesen Versen, dann sollte man meinen, Jesus hätte hiermit allgemein jeden Kapitalbesitz verboten. Und trotzdem wissen wir, dass Jesus mit seinen Jüngern den Besitz, Haus, Acker und Beruf ihnen weitgehend gelassen hat. Es wird im Evangelium ausdrücklich erzählt, dass Frauen, wohlhabende Frauen, Jesus begleiteten und ihm mit ihrem Vermögen dienten. Lukas 8,3. Jesus verkehrte, so wissen wir, im Hause der angesehenen und wohlhabenden Lazarus, Maria und Martha. Und weder von Matthäus der Levi heißt, noch von Zachäus dem Zöllner wird berichtet, dass sie ihren Besitz etwa aufgegeben hätten. Die Geschichte vom reichen Jüngling, die Ihnen möglicherweise jetzt einfällt, bei Markus 10,21, ist eine Ausnahme und wir erkennen sie, wenn wir sie lesen, als eine solche. Die zweite Hälfte des Spruches, Schatz im Himmel, ist in Gegensatz gestellt zu Schätzen auf Erden. Erinnern Sie sich der jüdischen Anschauung, die wir kennenlernten, das als Almosen gegebene Geld, so glaubten die frommen Juden, werde als Kapital im Himmel angelegt. Aber davon sagt Jesus nichts. Im Gegenteil, eine solche Anschauung stünde im Gegensatz zu dem, was wir früher gehört haben im 6. Kapitel, die ersten 18 Verse. Erinnern Sie sich, dass es da hieß, beim Fasten, beim Almosen geben und beim Beten, Sie haben Ihren Lohn schon empfangen. Jesu Anliegen greift tiefer. Aller irdischer Besitz ist der Vergänglichkeit und der Unsicherheit ausgeliefert. Aber was ist das, was nicht zerstört werden kann und was nicht gestohlen werden kann? Darüber ist in unseren Versen nichts gesagt. Wir erfahren hier also nicht, worin die Schätze im Himmel bestehen oder wie man sie erwerben kann. Die entscheidende Frage, um die es Jesus hier geht, ist, ob die Gesinnung, das ist nämlich das Herz, von dem er spricht, lauter ist. So heißt es bei Markus 7,2, aus dem Herzen kommen die bösen Gedanken. Oder wir hörten es bei Matthäus in den Makarismen, den Seligpreisungen, selig die reinen Herzens sind, sie werden Gott schauen. Oder bei Matthäus 12,34, ihr Schlangenbrut, so sagt Jesus zu den Schriftgelehrten, wie könnt ihr Gutes reden, da ihr böse seid? Denn der Mund redet aus der Fülle des Herzens. Dasselbe gilt auch vom Geld. Die entscheidende Frage ist, ob Gott oder Geld, Reichtum und Besitz über uns herrschen. Das will Jesus kundtun hiermit, wem wir uns unterstellen, ihm, dem allmächtigen Gott und seinem Vater, oder den irdischen Dingen, mit einem Wort, dem Geld und dem Besitz. Weil das Alte Testament im Reichtum einen Gottessegen sah, so sah es auch im Sammeln irdischer und himmlischer Schätze zugleich keinen Widerspruch. In diesem Zusammenhang ist vielleicht für uns heute interessant, was der Nationalökonom Max Weber in seinen Forschungen festgestellt hat. Dass nämlich am Anfang der abendländischen Wirtschaftsentwicklung, wie sie sich durch den Calvinismus und Puritanismus kundtut, die Verantwortung vor Gott der entscheidende Maßstab ist, sodass also hier keinesfalls man kurzschlüssig sagen könnte, wir verdanken den gesamten modernen Kapitalismus dem Calvinismus, sondern im Gegenteil, der moderne Kapitalismus ist eine Entartung, was Calvin wollte, war etwas anderes, nämlich, dass nach wie vor die Verantwortung vor Gott auch bei dem, der Kapital erwirbt, der in den irdischen Dingen tätig ist, das Allerwichtigste ist. Jesu Wort richtet sich gegen jedes Besitzen, bei dem Gott vergessen wird. In diesem Sinne hören wir Jesu Wort bei Lukas 6, 24. Wehe euch, ihr Reichen, denn ihr habt euren Trost empfangen. Wehe euch, die ihr jetzt gesättigt seid, denn ihr werdet hungern. Das Zweite, das unbedingte Entweder-Oder wird an zwei Gleichnissen gezeigt. Das eine, ich lese es noch einmal vor, weil es weithin nicht bekannt ist, die Leuchte des Leibes ist das Auge. Wenn nun dein Auge klar ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge nicht taucht, so wird dein ganzer Leib düster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß muss dann die Finsternis sein? Dieser mündlich weitergegebene Spruch Jesu ist wohl erst von Matthäus hier hingesetzt worden. Er fügt sich, Sie merken es schon, wenn Sie mitgehen, sehr schwer in die logische Verbindung mit dem ein, was Matthäus vorher sagte, und ist auch für sich gesehen außerordentlich schwierig. Vom Auge wird gesagt, es solle, griechisch haplus, das heißt wörtlich, einfältig sein. Einfältig ist nun nicht unbedingt das, was wir heute naiv und doof nennen, sondern Einfältigkeit ist gleichbedeutend mit Gesundheit, nicht gleichbedeutend mit Gesundheit, sondern bedeutet Geradheit, bedeutet Selbstlosigkeit, Hilfsbereitschaft, Wahrhaftigkeit, Unkompliziertheit, ohne den abwertenden Beigeschmack, den wir heute geben, wenn wir sagen, das ist aber ein einfältiger Mensch. Haplotes, die Einfalt, ist sogar im Testament der 12 Patriarchen die sittliche Grundtugend. Im Gegensatz dazu bedeutet im Judentum, im Alten Testament, das böse Auge so viel wie Neid und Geiz und Missgunst und Tücke und Egoismus und Sinnlichkeit. Darf ich hier einfügen, meine andächtigen Christen, wir wissen etwas von den Augen. Und wir sagen ja manchmal auch, er hat einen kalten Blick, er hat einen verschlagenen Blick. Er hat einen faszinierenden Blick, einen energischen Blick, einen durchbohrenden Blick. Er hat gierige Augen. Er hat gütige Augen. Er hat traurige Augen. Das alles kennen wir. Und ich bitte Sie vielleicht einmal, vielleicht auch nicht, damit Sie nicht erschreckt sind, schauen Sie sich doch einmal etwa an der Straßenbahnhaltestelle der Christophstraße die wartenden Menschen an, Männer und Frauen, Ältere und Jüngere. Und lassen Sie da mal vorbeigehen eine vielleicht bewusst auf sich haltende, attraktive junge Frau. Und schauen Sie sich dann die Augen der Männer, der Jungen und der Alten an. Dann würde ich sagen, wie oftmals ist bei Ihnen, die ja sowieso durch all die Kommunikationsmittel sexuell aufgeputscht sind, vielleicht, wie ist bei Ihnen oft die Gier in den Augen zu sehen, dass man fast meinte, entschuldigen Sie, wenn ich so sage, die Frau beginnt erst bei ihrem Unterleib. Auch das Gegenteil könnte man sagen, dass ein Mensch einfach in seinen Augen sich präsentiert. Da brauchen wir gar nichts zu wissen. Der Mensch braucht nicht schön zu sein, nicht attraktiv zu sein. Aber wir sagen, er hat so gute Augen. Was muss er für ein guter Mensch sein? Das Zweite, kennen wir den Spruch, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder wird er dem einen dienen und den anderen hassen. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Das ist der Spruch, der wieder zurückgreift auf die ersten Verse. Juristisch konnte natürlich ein Sklave Eigentum zweier Herren sein, etwa durch Erbschaft. Aber ein solcher Fall war ja gerade der Beweis und die Bestätigung für die Richtigkeit der Worte Jesu. Das Wort Mammon kommt im Neuen Testament nur im Munde Jesu vor. Es bedeutet so viel wie Kapital, Vermögen, Besitz, Geld mit dem abwertenden Nebensinn des bloß Materiellen, des Gottgegensätzlichen, des Sündebeladenen. Und da das Geld zu allen Zeiten eine dämonische Macht war, die den Menschen habgierig macht und sein Herz verkehrt, so konnte das Wort Mammon geradezu zu einem personalen, bösen Prinzip werden und sich damit gegen das erste Gebot des Sinai stellen: Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Denn da, wo das Geld faktisch zu Gott geworden ist, wäre ein solcher Geldbesitz Götzendienst. Ich werde Ihnen, meine andächtigen Christen, kein wirtschaftswissenschaftliches Kolleg halten. Dafür bin ich außerdem auch gar nicht zuständig. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ich stelle nur die Frage, ob eine Wirtschaftspolitik, die sich im Laufe der Geschichte und auch heute den Mantel der Christlichkeit umgelegt hat, ob sie immer dem Evangelium gemäß ist. Das gilt auch von solchen Banken und Unternehmungen, die von der Kirche kontrolliert werden, wie etwa, Sie kennen das als Romreisende alle, die Banco di Santo Spirito. Ich frage auch, wie kommt es, dass eminent katholische Länder, Süditalien, die iberischen Länder, Spanien und Portugal, die iberoamerikanischen, lateinamerikanischen Länder, bis heute sozialpolitisch am rückständigsten sind. Dass es kaum irgendwo auf der Welt einen krasseren Gegensatz zwischen Arm und Reich gibt als dort. Und dass die Opposition der Besitzenden in diesen spanisch und portugiesisch sprechenden Ländern nirgendwo so stark ist, gegen lehramtliche, kirchliche Äußerungen und soziale und wirtschaftliche Reformvorschläge als dort, wo der Katholizismus Staatsreligion ist. Ich stelle nur die Frage und bitte Sie, sie einmal selber zu durchdenken und sie zu beantworten. Hängt es vielleicht damit zusammen, dass der Katholizismus in diesen Ländern seit Jahrhunderten in äußeren Formen erstarrt ist, dass die Madonna eine größere Rolle spielt als der Herr Jesus Christus, dass von dem Evangelium und dem Geist Jesu nur weniges hineingefallen ist in die Menschen dieser Länder, und erst recht in die Besitzenden? Bekommt nicht von dort her der Einfluss sozialistischer, marxistischer, kommunistischer Ideen, der Einfluss der Sektierer, der erheblich ist dort, einen so großen Einfluss, weil der eigentliche innere Kern des Evangeliums nicht verkündet ist und nicht praktiziert wird? Aktueller ist für uns hier die Frage, inwieweit wir selber als Christen, die nach dem Evangelium leben wollen, schon von den Praktiken einer Wohlstandsgesellschaft mit ihrem Sozialprestigedenken, ihrem erbarmungslosen Konkurrenzkampf, ihrer Rücksichtslosigkeit infiziert sind, inwieweit wir selbst bereits Sklaven einer Fernsehreklame geworden sind, die unter Benutzung aller modernen psychologischen Erkenntnisse den Zuschauer ergreift und sein Denken und sein Entscheiden vorbestimmt. Haben wir, wo wir das Evangelium erkennen und praktizieren wollen, auch hier hic et nunc den Mut zum Widerstand? Mir scheint manchmal, dass genauso wie in jenen Zeiten des terroristischen Regimes katholische Christen nur schwer zum Widerstand bereit waren, weil sie im Grunde vielleicht allzu sehr zu gehorsamen Untertanen der Kirche und des Staates geworden waren, dass möglicherweise auch hier der Mut zum Widerstand noch ganz erheblich wachsen muss. Wenn wir zusammenfassen, was wir heute hörten im ersten Teil, der zweite folgt, wie gesagt, am nächsten Sonntag, dann will Jesus uns sagen, wir sollen die Freiheit den irdischen Dingen gegenüber bewahren. Er lehnt sie nicht ab. Er lehnt das Geld nicht ab. Er lehnt das Kapital nicht ab. Er lehnt den Besitz nicht ab. Aber sie sollen Mittel sein, um uns frei zu machen und vielleicht uns zu helfen, andere frei zu machen für die Herrschaft Gottes. Das Zweite, was er sagt, wir sollen die vergänglichen Dinge nicht überbewerten. Wir sollen daran erinnern, wie schnell sie zerstört sind. Vergessen wir nicht, meine andächtigen Christen, wenn wir durch die Straßen dieser Stadt gehen mit ihren lockenden Schaufenstern, wie dieses Köln im März 1945 ausgesehen hat. Es täte wohl, wenn wir ab und zu uns zurückerinnerten, wenn wir nicht vergäßen, wenn wir auch denen, die uns Unrecht taten, verzeihen wollen. Dass wir uns nicht, das ist das Dritte, was Jesus sagt, versklaven lassen durch das, was heute das Leben annehmbar macht. Ob es nun das Fernsehgerät, ob es die Stereoanlage, ob es der Sport, ob es die Freizeit, ob es das Hobby ist, das alles kann eine großartige Sache sein, auch zur Förderung unseres innerlich-geistigen Menschen, wenn wir das alles benutzen und nicht von ihm uns beherrschen lassen, so dass Gott darunter und die göttlichen Dinge, die in uns sind und die wir vollziehen sollen, Schaden leidet. Wiederum also, was Jesus sagt, nicht auf das Äußere kommt es an, auf das Innere. Sorgen wir, dass unser Herz und unser Auge lauter und klar bleiben, dass sie sich nicht verwirren lassen durch all das, was heute manchmal so massiv optisch und akustisch an uns herankommt, dass wir das alles dankbar annehmen, soweit es uns zum Nutzen ist, dass wir aber nicht vergessen, dass die größeren Schätze jene sind, die bereitgehalten werden für die Herrschaft Gottes und die uns kein Dieb wegnehmen kann, die keine Motte und kein Wurm zerstören können. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.